Herzlich willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Mit Ruth.
Und mit Florian. Hallo.
Herzlich willkommen. Wir haben eine große, große Entdeckung verpasst, Ruth.
Also, bin mir sicher nicht nur eine, aber welche meinst du?
Nein, ich habe das Publikum, das heute überraschenderweise das erste Mal diesen Podcast hört und vorher noch nie den Podcast gehört hat, weiß vielleicht nicht, dass wir hier in der Sommerfolgenphase sind. Das heißt, in der Zeit, wo wir Folgen vor dem Sommer vorab aufzeichnen, damit wir im Sommer auch ein bisschen ja Urlaub und weniger Arbeit haben. Genau, das heißt, alles das, was wir hier besprechen, besprechen wir Ende Juni aktuell. Aber ihr hört das irgendwann im August, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, ja, das, was für uns die Gegenwart ist, ist für euch die Vergangenheit. Und ich habe heute erfahren, dass für morgen aus unserer Sicht am 29. Juni zwei, wie die Schlagzeile es schreibt, Major Announcements about the Universe passieren.
Also über uns?
Ja. Ich glaube nicht, dass sie das gemeint haben, dass das North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves eine Pressekonferenz über unseren Podcast macht. Das würde mich wundern. Aber
von dem habe ich auch noch nie was gehört.
Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich kannst du gerade nur die Organisation nicht zuordnen. NanoGrav ist die Abkürzung. Und die beschäftigen sich mit Pulsar Timing Arrays. Oder betreiben Pulsar Timing Arrays. Also ich werde jetzt nicht hier die Details jetzt im Detail durchbesprechen, weil wie gesagt, es ist ja eh schon längst passiert.
Es ist schon alles vorbei.
Aber es wird vermutlich damit zu tun haben, dass sie mit diesem Pulsar Timing Arrays den Gravitationswellenhintergrund nachgewiesen haben.
Tatsächlich, glaubst du?
Ja, das scheint ziemlich nach all den Leuten, die sich damit beschäftigen und nachdem dieses Pulsar Timing Array im Wesentlichen dazu da ist, um den Gravitationswellenhintergrund nachzuweisen, gehen alle davon aus, dass es das sein wird. Also damit das jetzt nicht komplett im Leeren steht, also Gravitationswellenhintergrund ist im Prinzip genauso wie beim Licht, ja, da kann man sich die Sterne anschauen, die sind hell, aber es gibt halt auch immer so ein bisschen ja so Hintergrundstrahlung, die halt einfach so von allem kommt, was halt da so rumstrahlt. Und da ist halt auch da, wo jetzt kein heller Stern ist, ist trotzdem Hintergrund. Und genauso wackelt das komplette Universum immer leicht so ein bisschen, weil halt ständig irgendwo im Universum große Massen miteinander kollidieren, supermassereiche schwarze Löcher in den Galaxien, Sterne bewegen sich umeinander, Planeten bewegen sich um Sterne, also es alle möglichen Phänomene finden statt, bei denen Gravitationswellen frei werden und mit den aktuellen Methoden können wir eben die großen im Gravitationswellenlicht, wenn man so will, hellen Ereignisse nachweisen, aber es sollte eben auch so einen Hintergrund geben, so einen Hintergrundbrummen oder halt den Hintergrund wackeln in dem Fall. Und um das nachzuweisen, braucht man eben theoretisch ja gigantische Gravitationswellendetektoren, die wir nicht bauen können. Oder man nutzt natürliche Ressourcen, eben Pulsare, also Sterne, Sternleichen, die Strahlung mit extremer Regelmäßigkeit abgeben. Und wenn da jetzt so eine Gravitationswelle durchläuft, dann verändert sich das ein bisschen, dann wird es ein bisschen unregelmäßig. Und wenn man jetzt Pulsare überall im Universum betrachtet und das auf sehr komplizierte Art und Weise alles miteinander korreliert, kann man damit nachweisen, ob es diesen Gravitationswellenhintergrund gibt oder nicht. Und das probieren die schon seit Jahren. Und es gibt schon seit Jahren gute Hinweise darauf. Aber da waren die Fehlerbalken noch zu hoch und offensichtlich haben sie es jetzt geschafft, den Fehlerbalken runterzudrücken. Ich sag offensichtlich, ihr, die ihr das hört, wisst das schon. Vielleicht sind die Aliens gelandet. Das war doch eine andere Nachricht. Man weiß es ja nicht. Aber
irgendwie passt es zum Universum, dass eigentlich alles schon passiert ist. Ja. Und wir es immer erst später wissen.
Genau. Ja, wir könnten auch einfach zeitnah aufnehmen. Aber ja, da haben wir die Zeit nicht dafür. Wir sind kein Nachrichtensender. Wir sind das Universum.
Nie live auf. Also wir sind ja immer in der Vergangenheit. Wir verpassen immer was, aber diesmal in der Sommerserie verpassen wir noch viel, viel mehr als sonst. Aber das ist schon spannend. Das ist schon spannend, dass, also obwohl man es erwartet hat, ist das natürlich schon irgendwie cool, wenn man sich das vorstellt, was das bedeutet. Das ist irgendwie so der Raum um uns herum die ganze Zeit irgendwie so leicht in Bewegung ist.
Wir werden nach dem Sommer uns, sofern es dann noch interessant ist, weil es wird auf jeden Fall nach dem Sommer interessant sein, aber wenn nicht schon alle anderen Podcasts und alle anderen Zeitungen alles darüber gesprochen haben und wir nichts Neues mehr dazu finden, dann werden wir nichts Neues mehr dazu sagen. Aber ansonsten werden wir das Thema mit Sicherheit noch aufgreifen. Das heißt, ihr werdet es dann vielleicht in einer der nächsten Folgen darüber hören. Aber falls ihr euch gewundert habt in den letzten zwei Monaten, warum wir kein Wort dazu verloren haben, ja, weil wir es nicht wussten.
Ja, Und noch was anderes haben wir verpasst oder werden wir, also ist schon passiert, hoffentlich erfolgreich.
Ja.
Euclid.
Genau, die startet auch in den nächsten Tagen. Und ich habe von zwei Major Announcements gesprochen. Es gibt auch noch irgendwas von Ice Cube. Die veröffentlichen auch morgen am 29. Juli irgendwas über Neutrinos. Aber da
weiß man. Heißt, die veröffentlichen am gleichen Tag?
Ja, es sind zwei.
Glaubst du, das hat was miteinander zu tun?
Nein, also die Leute, die hier, ich bin bei sciencealert.com, die schreiben da, dass das ja nichts miteinander zu tun hat. Weil man, das soll ein Neutrino-Observatorium, was soll das mit Gravitationswellen machen? Glaube ich nicht. Dass die zusammenhängen, kann ich mir nicht vorstellen.
Dunkle Materie.
Ja, die kommt später noch im Podcast. Aber hat auch mit dem nichts zu tun.
Aber dachte ich, werfe einfach mal ein Wort raus. Aber
ja. Ja, wir werden,
spannend.
Wir werden sehen und ihr werdet es gesehen haben. Und auch, ob Euclid, die tolle Mission, gestartet ist. Also, wer mehr übrigens darüber wissen will, kann auch die, ja, mittlerweile auch nicht mehr aktuelle Folge unseres quasi befreundeten Podcasts Cosmic Latte anhören. In der Folge von Juni haben Evi und Elka da über dunkle Materie und auch ein bisschen über Euclid gesprochen. Mhm. Verlinken wir auch in den Shownotes. Und auch da, die Euclid-Mission, wenn sie denn erfolgreich gestartet sein wird, dann wird sie vermutlich die wird jetzt nicht so lange brauchen, bis sie aktiv ist, wie James Webb damals zum Beispiel. Das heißt, da werden wir vermutlich auch, wenn wir die nächsten zeitnäheren Folgen aufnehmen, die dann im September veröffentlicht werden, vermutlich auch schon ein bisschen mehr über Euclid sagen können und dann.
Ja, aber ein paar Milliarden Galaxien zu beobachten, dauert natürlich ein Zeitl.
Nein, aber wir können mal ein Update machen zur Mission, die Mission erklären und erklären, dass alles funktioniert oder erklären, warum dieser blöde Meteorit das Teleskop zerstört hat. Also was auch immer passieren mag, können wir dann auch mal genau erklären und auch erklären, was dann ja das Ziel der Mission ist. Also auch mit Euclid werden wir uns natürlich genauer beschäftigen. Aber momentan sind wir eben noch in den Sommerfolgen, wo wir einfach kurz über Dinge sprechen, die wir interessant finden und die diversen Rubriken und alles, was sonst noch so in den regulären Folgen vorkommt, weglassen, damit wir eben ja ausreichend viele Folgen auf Vorrat produziert bekommen, damit wir im Sommer nicht ob der vielen, vielen Arbeit darin niederbrechen und dann überhaupt keine Folgen mehr machen können. So, und jetzt kommt die Geschichte, die ich mir ausgesucht habe. Du hast schon das Wort dunkle Materie erwähnt. Ja, dunkle Dinge sind ja häufig im Universum, der dunkle Materie, dunkle Energie. Was gab es noch an Dunkeln alles im
Universum? Schwarze Löcher,
ja,
die dunkle Seite des Mondes.
Ja, aber ich habe was Neues Dunkles gefunden. Besser gesagt, unsere Telegram-Gruppe hat mich darauf hingewiesen, auf dieses Dunkle. Wir fahren jetzt zu exotischen Orten. Es ist eine Urlaubsfolge, da fährt man gern hin, wo es exotisch ist. Und was könnte exotischer sein, ruht als dunkle Exoplaneten?
Oh, was soll denn das sein, bitte?
Habe ich mir auch gedacht, wie ich das gesehen habe.
Exoplaneten, wo nie die Sonne scheint.
Nein, es geht wirklich um Folgendes. Es geht um Exoplaneten aus dunkler Materie.
Ja, so ein Blödsinn. Hätten wir die Folge auch erledigt, vielen Dank.
Ja, habe ich mir auch gedacht, wie ich es gelesen habe. Aber tatsächlich haben drei Forscherinnen oder Forscher, Yang Bai, Sida Lu, Nikolas Orlovsky, die von den Universitäten in Wisconsin, in Hongkong und in Ottawa kommen, haben einen Artikel veröffentlicht, der heißt einfach nur Dark Exoplanets. Und ich habe auch gedacht, so ein Blödsinn. Aber dann habe ich gedacht, ich lese es halt mal und ja, meine Meinung hat sich nicht dramatisch geändert.
Blödsinn.
Hat sich nicht dramatisch geändert, aber es war dann doch eine interessante Lektüre, dass ich gedacht habe, man kann das hier durchaus im Podcast erzählen, wie das ist mit den dunklen Exoplaneten.
Sag mal, was das überhaupt soll und warum es geht. Also der Grund, warum wir jetzt natürlich gleich beide Bullshit schreien, ist, weil ja die dunkle Materie bekanntlicherweise nicht zusammenklumpt, um so kleine, dichte Strukturen wie Planeten zu bilden.
Ja, dann lass mich dich aufklären, Ruth.
Okay.
Das habe ich nämlich auch nicht gewusst. Also es fängt an mit der Einleitung natürlich in dem Artikel, wo sie mal allgemein erklären, hier Exoplaneten haben wir schon viele entdeckt, dunkle Materie haben wir schon seit fast 100 Jahren erforscht. Wir wissen, dass da irgendwo im Universum offensichtlich Materie zu fehlen scheint, weil wir beobachten, dass sich die sichtbaren Himmelskörper, Sterne, Galaxien, Galaxienhaufen auf eine Art und Weise bewegen, die nicht allein durch die Gravitationskraft der sichtbaren Materie erklärt werden kann. Das heißt, da muss noch irgendwo etwas sein, was Gravitationskraft ausübt, aber eben nicht aus der Art von Materie besteht, die wir sehen können und auch nicht aus der Art von Materie besteht, die wir so kennen. Ja, also unbekannte Materie. Dunkle Materie hat sie Fritz Zwicky genannt. Unsichtbare Materie wäre besser, klingt aber sehr, sehr, sehr dubios. Drum sagen wir dunkle Materie, unsichtbare Materie. Und weil wir eben nicht wissen, was die Natur dieser dunklen Materie ist, sondern nur wissen, dass sie offensichtlich für diese, ja, Gravitationskraft, deren Auswirkungen wir beobachten, verantwortlich ist, hat die Physik im Laufe der Zeit natürlich jede Menge Gedanken gehabt, was diese dunkle Materie sein könnte. Ja, also von ganz normale Materie, die halt einfach dunkel ist. Das hat sich bald herausgestellt, dass das nicht sein kann. Und schwarze Löcher hat man überlegt, ob das sein könnte. Und alles mögliche andere. Und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist auch der Stand des Wissens oder die favorisierte Methode der Erklärung der dunklen Materie. Da geht man davon aus, dass es sich um noch unbekannte Elementarteilchen handelt, die halt ja nicht mit elektromagnetischen Kräften wechselwirken und dadurch eben nicht sichtbar sind, weil das ist eine elektromagnetische Wechselwirkung, aber Gravitationskraft ausüben. Es gibt aber sehr, sehr viel mehr Arten, potenzielle dunkle Materie zu erklären, weil, wie gesagt, gibt der theoretischen Physik ein unbekanntes Phänomen, beziehungsweise ein Phänomen mit unbekannter Ursache und du wirst mit potenziellen Erklärungen überhäuft. Also
Erklärungen unter Anführungszeichen. Ja.
Aber schreiben diese drei Autoren, dass man unterscheiden kann zwischen zwei Kategorien, nämlich dem Particle State, dem Single Particle State und dem Composite State. Ja, und das, was du gemeint hast am Anfang, der Single Particle State ist eben genau das. Dunkle Materie besteht halt aus gigantischen Wolken, aus einzelnen Teilchen, die halt auch nicht wirklich miteinander wechselwirken, die keine Strukturen bilden können und deswegen auch nicht Planeten bilden können. Aber es gibt eben auch den Composite State und das sind eben Modelle für dunkle Materie, die tatsächlich Strukturen bilden können. Ja, also sie schreiben hier, ich lese das einfach vor, weil ich keine Ahnung habe, was es da geht. Fermionen, Solitonen, Fermi-Balls, Skalar, Non-Topological Solitons, Q-Balls, Dark Quark Nuggets, Dark Nuclei, Mirror Sectors or any dark sector with an analog of chemistry or nuclear physics or degeneration pressure. Also offensichtlich gibt es in der Theorie diverse Möglichkeiten, wie dunkle Materie doch miteinander interagieren kann, wechselwirken kann und Strukturen bilden. Und ist eigentlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, würde es mich eigentlich nicht überraschen, wenn es tatsächlich sowas gäbe, weil es ist ja schon ein bisschen seltsam, dass wir sagen, okay, wir haben hier die normale Materie, die eigentlich in der Minderheit ist im Universum und da haben wir all diese Vielfalt mit Elektronen, Quarks, Up, Down, Strange, Top, Bottom. Wir haben die Protonen, Neutronen, wir haben Atome, wir haben absurd viele chemische Elemente, wir haben noch viel absurd vielere Moleküle. Also wir haben da eine wahnsinnige Vielfalt und dann sagen wir, ja, dann ist irgendwas, was wir nicht kennen und das ist ein Teilchen. Fertig. Also es ist irgendwie, es ist halt eine sehr simple Erklärung, aber das Universum ist selten simpel. Also warum soll es nicht eine komplette, dunkle Materie-Chemie geben? Also warum soll es nur ein dunkles Materie-Ding geben und nicht 100 dunkle Materie-Teilchen, die auf ihre Art mit Kräften...
Naja, aber Chemie würde ich das nicht nennen, weil Chemie ist ja genau das, was dunkle Materie nicht macht, ne? Weil sonst würde sie es ja mit... Sonst würde sie ja ihre Chemie auch mit der sichtbaren Materie irgendwie ausüben, oder?
Chemie analog in dem Fall. Also genauso wie halt die Materie, die normale Materie halt aufgrund von elektromagnetischen Kräften halt miteinander wechselwirkt und eben Chemie bildet. Also Chemie ist ja eigentlich die Erforschung der elektromagnetischen Wechselwirkung zwischen den Teilchen. Kann es genauso gut geben, wenn es dunkle Materie gibt, dann wird es da vielleicht auch Kräfte geben, die wir halt noch nicht kennen, also analog.
Also du meinst eine komplett neue, ein dunkles Äquivalent zur elektromagnetischen Kraft.
Genau, also einfach eine Kraft, mit der dunkle Materie wechselwirkt und von der wir halt nichts wissen, weil wir keine Ahnung haben, was dunkle Materie ist. Und dann gibt's halt dunkle Materie Atome und dunkle Materie Moleküle. Also
die natürlich ganz anders geartet werden, wären als die, die wir kennen.
Würde mich jetzt quasi nicht überraschen. Es würde mich auch nicht überraschen, wenn es nicht so ist, aber
gesagt, dich überrascht überhaupt nichts mehr, oder? Ich meine, wenn dich das nicht überrascht, eine neue Kraft, von der wir nichts wissen, komplett dunkles Ding, ein ganzes Universum an Teilchen.
Ich meine, mich würde es nicht überraschen, wenn es so wäre, weil ich habe keine Präferenz in eine bestimmte Richtung. Also es ist genauso plausibel oder unplausibel, dass die gesamte dunkle Materie aus einem einzigen Teilchen besteht, oder nicht aus einem einzigen Teilchen, sondern eben aus sehr, sehr vielen Teilchen, die alle das gleiche Teilchen sind. Mm. Also, dass dann
ja, das ist tatsächlich eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass das ein Ding ist, dass es eine Erklärung hat, ja. Das stimmt.
Vermutlich, wahrscheinlich ist es dann eben sogar eine Mischung, ja, weil wie gesagt, wir haben ja auch bei der normalen Materie, wir haben Neutrinos, ja, die sind im Wesentlichen dunkle Materie, die haben alle Eigenschaften, die dunkle Materie haben soll, sind halt nur zu wenig davon, um das erklären zu können. Und dann haben wir das ganze andere Zeug auch noch. Also warum soll es nicht irgendwie ein unbekanntes Elementarteilchen geben, das irgendwie gigantische Wolken aus dunkler Materie bildet und dann immer noch anderes Zeug, das wir noch nicht entdeckt haben, das halt anderes Zeug bildet. Also wir wissen es halt einfach nicht.
Ja, aber das mit dem Zusammenklump, man sagt das ja nicht einfach nur so, sondern weil das ja am besten zu dem, was wir da draußen sehen, passt, genau. Dass sich dunkle Materie auf diese Art und Weise verhält. Ja. Das heißt, wenn die da jetzt plötzlich irgendwie voll zusammenklumpt und Planeten und lustige Sachen bildet, diese dunkle Materie, dann sollte das doch auch einen großen Einfluss auf das beobachtbare Universum haben.
Ja, und tatsächlich sprechen sie das auch an und ich fasse das jetzt kurz zusammen. Im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass die sagen, es muss ja nicht alle dunkle Materie so sein. Also du hast diese großen Wolken. Sie sagen auch, dass diese makroskopische dunkle Materie eben tatsächlich nicht beliebig viel da sein kann, weil es eben diese ganzen Beobachtungseinschränkungen gibt durch ja, Gravitationslinsenbeobachtungen und so weiter. Also wir wissen, dass nur ein sehr kleiner Teil dieser dunklen Materie, wenn überhaupt, eben solche großen Strukturen bilden kann. Der große Teil davon muss weiter halt in diesen Wolken existieren und darf nicht miteinander wechselwirken. Aber es ist noch Raum in den Beobachtungen für eben einen kleinen Anteil der dunklen Materie, der eben größere Strukturen bilden kann.
Mhm. Aber wie groß? Nur Planeten? Oder gibt es dunkle Sterne auch?
Jetzt fangen wir bleiben den dunklen Planeten. Wir wollen eine kurze Folge machen, haben wir gesagt.
Okay. Also soll ja eine kurze Folge werden, insofern.
Genau. Also Sie gehen nochmal davon aus, von dieser Hypothese, es gibt eben einen Teil der dunklen Materie, der große Strukturen bilden kann, diese Composite Dark Matter. Und dann definieren Sie als Planet alles, was eben so eine ausreichend große Struktur dunkler Materie ist, die einen Stern umkreist, also gravitativ an einen Stern, normalen Stern in dem Fall, gebunden ist. Also sie sagen auch, das muss überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was wir als Planet verstehen, mit der Planetenentstehung, so wie wir sie kennen. Also darüber wollen sie überhaupt keine Aussagen machen. Sie sagen einfach nur, wenn du ein Ding hast mit einer ungefähr planetengroßen Masse an dunkler Materie, das gravitativ an einen Stern gebunden ist, nennen sie das Planet oder Dark Exoplanet. Mhm. Und dann haben sie sich überlegt, wenn es sowas geben könnte, könnte man das beobachten, könnten wir nachweisen, dass es sowas gibt. Und das haben sie sich angeschaut in dieser Arbeit und haben einige Methoden aufgelistet, wie man das tatsächlich nachweisen könnte, wenn es die Dinger gibt oder probiert, solche Methoden zu finden. Es läuft einmal auch darauf hinaus, dass diese dunkle Materie irgendwie mit Licht wechselwirken muss. Nicht so wie normale Materie, aber wenn sie überhaupt nicht, ja, wenn sie komplett irrelevant ist gegenüber Elektromagnetismus, gegenüber Licht, dann ist sie halt wirklich komplett transparent in dem Fall, dann ja, hast du wirklich nur die Gravitationskraft, über die sie wechselwirken kann, und dann wird sehr, sehr schwer, die nachzuweisen. Also sie sagen, man muss schon davon ausgehen, dass diese dunkle Materie ein bisschen wechselwirkt mit Elektromagnetismus, so wie sie auf vielleicht, ich glaube, Neutrinos ist nicht auch ein bisschen ab und zu mal, ganz, ganz selten, bin ich ganz sicher.
Ja, ganz selten. Ja. Halt die man halt auch in den Detektoren quasi findet, die fünf von den Milliarden.
Also ein bisschen muss sein, und dieses bisschen, das kann eben der Schlüssel sein zum Nachweis, weil du dann eben einen Unterschied hast in der Wechselwirkung mit Licht. Also du hast zum Beispiel einen normalen Exoplaneten und einen dunkle Materie Exoplaneten oder dunklen Exoplaneten, die haben, sagen wir mal, die gleiche Masse, und dann wechselwirken die aber unterschiedlich auf Licht. Das heißt, das kann dir helfen, die zu entdecken. Es geht also um einen Unterschied in der sogenannten Opazität, also die Lichtdurchlässigkeit. Ein dunkler Exoplanet ist auf eine andere Art und Weise lichtdurchlässig oder lichtundurchlässig als ein normaler Exoplanet. Und das führt dazu, wenn du jetzt einen Planeten hast, der vor einem Stern vorüberzieht, ja, dann eben ein bisschen was von dem Licht blockiert. So weisen wir ja sehr viele Exoplaneten nach. Wir beobachten das Licht eines Sterns. Ein Planet bewegt sich von uns aus gesehen vor dem Stern vorüber. Dadurch wird das Sternenlicht ein bisschen geringer. Wir sehen den Stern dunkler werden. Dann ist der Planet wieder vorbei, macht eine neue Runde. Und wenn er das nächste Mal vorbeikommt, wird der Stern wieder dunkler. Und wir sehen halt dann so regelmäßig, wie der Stern dunkler wird. Und wenn er das auf eine ganz bestimmte Art macht, können wir sagen, da ist ein Planet. Und wenn ein dunkler Exoplanet das macht, dann ändert sich da was. Aber da schauen wir gleich nochmal hin. Das ist die letzte Methode, die wir uns anschauen. Sie haben noch ein paar andere Methoden sich überlegt. Zum Beispiel die Beziehung zwischen Masse und Radius. Ja, wir wissen, dass es zwischen der Masse eines Planeten und seinem Radius, seiner Größe, eine Beziehung gibt. Also ganz einfach mal gesagt.
Die nennt sich Dichte, diese Beziehung.
Genau. Und man kann dann eben, wenn man sich jetzt hier so Planeten anschaut, das kann man ja alles auftragen, Masse auf der einen Achse, Dichte auf der anderen, Größe auf der anderen Achse, und dann kriegt man da ja eine halbwegs brauchbare Beziehung. Es gibt auch ja Planeten, die da rausfallen, aber ein dunkler Exoplanet würde da vermutlich rausfallen, weil der eben aus Materie besteht, die ein bisschen anders wechselwirkt. Eine Abweichung, sagen Sie, in dieser Masse-Radius-Beziehung könnte ein Hinweis darauf sein, dass es ein dunkler Exoplanet ist, aber nichts, was ein definitiver Hinweis ist.
Ja, aber Moment mal. Wenn so ein dunkler Exoplanet ist ja eigentlich ein durchsichtiger Exoplanet. Ja. Der vor dem Stern vorbeifliegt. Erstens, wie kommt ein Exoplanet aus dunkler Materie so nah an einen Stern dran?
Wie bildet sich der da überhaupt?
Was ist denn da überhaupt los? Und zweitens, also wieso, da sieht man ja das Licht kaum blockiert. Also der blockiert das Licht ja nicht, sondern das Licht geht ja durch den durch.
Ja.
Das heißt, den kann man ja eigentlich fast überhaupt nicht als lichtblockierend irgendwie sehen,
ja, das
oder?
Hängt davon ab, wie gesagt, wie genau jetzt diese dunkle Materie beschaffen ist, wie genau die mit Licht wechselwirkt oder halt nicht. Also wie stark die Wechselwirkung zwischen der dunklen Materie und dem Licht ist, das wissen wir nicht, aber sie kann halt ja von überhaupt nicht bis halt ein bisschen mehr, ist viel möglich und je nachdem hängt es davon ab. Aber wir reden da noch ein bisschen genauer drüber, nicht viel genauer, weil so viel weiß man nicht drüber, aber ein bisschen genauer. Ich wollte nur noch kurz die anderen Methoden aufzählen, wo man auch noch Hinweise auf die Existenz dunkler Exoplaneten kriegen kann. Spektroskopie ist auch einer, weil du kannst ja, wenn so ein Planet von uns aus gesehen vor seinem Stern vorüberzieht, gibt's Phasen, wo wirklich, wenn er gerade ganz am Rand ist, dann scheint ein bisschen Sternlicht durch die äußeren Atmosphärenschichten des Planeten durch, wenn der gerade so ganz am Rand steht, und dieses Licht kann ich registrieren, kann Spektroskopie machen und kann daraus dann ein bisschen ableiten, aus was für chemischen Elementen dieser Planet besteht oder seine Atmosphäre besteht. Und ja, das kann man machen und dann kann man schauen, was ich da für Spektrallinien sehe. Und wenn das mit den chemischen Elementen zusammenpasst, die man kennt, dann ist alles gut. Wenn da irgendwelche Spektrallinien sind, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was wir kennen, dann ist das auch ein Hinweis darauf, dass da irgendwas ist, was wir noch nicht kennen.
Also wenn das Spektrum anders ist,
genau,
kurz gesagt.
Genau.
Ja.
Was auch noch passieren kann, ist, dass du einen Planeten nachweist über seine Gravitationskraft. Jetzt nicht über Transit und Lichtschwankungen, so wie jetzt, sondern so die klassische Methode, die alte Methode, die allererste Methode, mit der man Exoplaneten nachgewiesen hat. Du siehst einen Stern wackeln, weil die Gravitationskraft des ihn umkreisenden Planeten den Stern zum Wackeln bringt. Und dieses Wackeln kann man auf zwei Arten sehen. Entweder wieder im Licht des Sterns, weil wenn der Stern wackelt, dann bewegt er sich ein bisschen auf uns zu und von uns weg und das verschiebt die Frequenz des Lichts, also das Licht wird so ein bisschen röter, ein bisschen blauer periodisch und das ist eben ein Hinweis aufs Wackeln. Oder, und das ist noch nicht so wirklich gelungen bis jetzt, weil das sehr genaue Messungen braucht, aber du kannst auch eigentlich die Position des Sterns sehr exakt messen. Ja, und wenn er wackelt, siehst du halt, wie die Position tatsächlich wackelt. Ja. Also mit diesen beiden Methoden kannst du auch die Existenz von Exoplaneten nachweisen, und zwar rein über die Beobachtung des Sterns und die Gravitationskraft, die der Planet ausübt. Das heißt, selbst wenn du jetzt hier einen Planeten aus dunkler Materie hast, die überhaupt nicht mit Lichtwechsel wirkt, sondern nur gravitativ, wird dieser Planet trotzdem ein entsprechendes Signal eben über die Gravitation machen und den Stern zum Wackeln bringen. So, jetzt sagen wir haben einen Planeten nachgewiesen und wir haben über die Eigenschaften der Planetenbahn gezeigt, dass dieser Planet sich gerade so um seinen Stern herum bewegt, dass wir eigentlich auch einen Transit beobachten müssten. Das heißt, eigentlich müsste dieser Planet, dessen Existenz wir über die Gravitationskraft nachgewiesen haben, auch ab und zu mal genau von uns aus gesehen vor dem Stern vorüberziehen und ein bisschen Sternenlicht blockieren. Das können wir vorhersagen, wann das ist, und dann können wir hinschauen. Und wenn es dann nicht ist, naja, dann ist auch komisch.
Aber das ist ja auch nicht so genau. Das könnte ja dann sein, dass der Planet halt einfach ein Stückel oberhalb des Sterns oder ein Stückel unterhalb des Sterns ist. Ne? Man sagt, er muss ungefähr vor dem Stern sein.
Sei nicht so skeptisch, aber du hast dir recht. Du hast dir recht mit allem, was du sagst.
Also es ist alles sehr mit viel Augen zugedrücke.
Ja, aber Sie sagen auch, diese drei Methoden, die ich bis jetzt gesagt habe, also diese Masse-Radius-Beziehung, die Spektroskopie und die fehlenden Transits, ja, das sind eher so, ja, nicht so die besten Methoden, weil tatsächlich die allermeisten Beobachtungen zur Suche nach Exoplaneten werden mittlerweile eben genau mit der Beobachtung solcher Transit-Lichtkurven gemacht. Ja, also du schaust Sterne an und schaust, ob diese Sterne in regelmäßigen Abständen heller und dunkler werden. Und da leitest du eben die Existenz von Planeten ab. Und sie haben sich jetzt angeschaut mit Mathematik, die ich jetzt nicht hier reproduzieren werde, und Modellen über dunkle Materie, die ich auch nicht reproduzieren werde, weil ich mich nicht auskenne damit, angeschaut, wie man eben vorhersagen kann, eine Lichtkurve, die ein normaler Planet erzeugen würde, und eine Lichtkurve, die ein dunkler Exoplanet erzeugen würde. Also einfach mal probiert vorherzusagen, wir haben einen Stern und vor diesem Stern zieht ein normaler Planet vorbei. Wie wird das Sternenlicht da geringer, und wir haben einen Planeten aus dunkler Materie, wie wird das Sternenlicht da geringer? Weil sie halt angenommen haben, dass da unterschiedliche Opazitäten, also unterschiedliche Lichtdurchlässigkeiten existieren. Und ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Sie sagen hier, es gibt eine Figur in diesem Bild, ich verlinke das Paper, das könnt ihr euch anschauen. In einer dieser Grafiken haben sie einmal eine Kurve gezeigt, wo sie den Lichtabfall bei einem normalen Planeten zeigen, und eine Kurve für den Lichtabfall bei einem dunklen Exoplaneten. Und irgendwie sehe ich da keinen Unterschied. Also vielleicht verstehe ich die Grafik auch falsch, aber wenn es einen Unterschied gibt, muss er sehr gering sein. Sie sagen auch, man kann es so bei den Rändern erkennen, also dass da quasi gerade die Anfangs- weniger und die Endphase, da kann man Unterschiede erkennen, aber sie sagen, es ist halt alles sehr, sehr vage, sehr, sehr schwierig zu erkennen, das Ganze, diese Drahten. Also ich sehe da keinen Unterschied. Und es hängt doch alles extrem davon ab, wie du die dunkle Materie annimmst, von welchem Modell der dunklen Materie. Also am Ende bleibt's tatsächlich bei dem Befund, den du anfangs schon sehr dezent ausgesprochen hast. Es ist eigentlich, ja, nicht unbedingt Quatsch, man kann sich das schon überlegen, aber es gibt keine wirkliche Möglichkeit, sowas zu beobachten. Ja, und du hast zwischendurch gefragt, wie soll denn sowas bitte entstehen? Haben sie sich ganz kurz überlegt. Sie haben gesagt, okay, es kann sein, dass du zum Beispiel bei Sternen sowas Ähnliches hast wie bei Galaxien. Wir wissen ja, dass Galaxien dort entstehen, wo sehr viel dunkle Materie ist. Also das gigantische Wolken aus dunkler Materie, und in den Zentren dieser Wolken, da sammelt sich eben auch die normale Materie an, durch die Gravitationskraft der dunklen Materie, und irgendwann entstehen daraus halt irgendwie Galaxien. Ja, das heißt, im Zentrum von einer dunklen Materieansammlung ist eine Ansammlung normaler Materie. Und sie sagen, das könnte ja bei Sternen auch so sein. Dann hast du halt eine lokale Ansammlung dunkler Materie, in deren Zentrum ein normaler Stern entsteht. Und dann kann es sein, dass da halt auch irgendwie noch so ein dunkler Materieklumpen auch in der Nähe ist, der halt dann quasi von Anfang an den Stern gebunden ist. Es kann auch sein, dass sowas eingefangen wird. Oder, und das fand ich die lustigste Methode, es kann sein, dass halt diese dunkle Materieklumpen so durchs Universum marodieren, und was ziemlich wurscht ist, wenn die nicht mit der normalen Materie wechselwirken, dann fliegen die halt einfach rum und auch ab und zu mal durch einen Stern durch, und wenn dann die Gravitationskräfte halbwegs hinpassen, kann das so abgebremst werden, die dunkle Materieansammlung, dass sie dann den Stern umkreist. Alles sehr, sehr komisch.
Also, es ist alles möglich. Ja. Aber wenn er dann durch den Stern durchfliegen kann, ohne dass ihm viel passiert, dann kann er ja auch nicht so stark mit der Materie wechselwirken, dass man ihn nachher sehen könnte, wie er das Licht des Sterns blockiert.
Also ja, wie gesagt.
Das passt ja alles nicht zusammen.
Sie sagen auch tatsächlich in ihren Zusammenfassungen, dass sie auch sehr viel nicht berücksichtigt haben in ihren Modellen. Also sie haben nicht berücksichtigt, dass die Planeten sich auf nicht kreisförmigen Bahnen bewegen. Sie haben nicht berücksichtigt den Effekt von Ringen, von Monden, von nicht exakt kreisförmigen Planeten, von Atmosphären und so weiter und so fort. Also
Atmosphäre, wo kommt man denn dahin?
Ja, also Sternflecken, die Rotation von Sternen haben sie alles nicht berücksichtigt. Also am Ende ist es eine, würde ich sagen, durchaus seriöse wissenschaftliche Arbeit. Also sie haben das, ist kein Quatsch, den die da gemacht haben. Sie haben sich halt im Rahmen dessen, was man weiß und sinnvollerweise vermuten kann, überlegt, was wäre, wenn es Planeten aus dunkler Materie gibt. Und das Ergebnis ist, ja.
Aber eins würde mich noch interessieren, ob Sie sich das angeschaut haben, wie viel. Also es ist ja nur ein... kann ja nur ein kleiner Teil der gesamten dunklen Materie so beschaffen sein, dass er auch wirklich in der Lage ist, zusammen zu klumpen und kleine dichte Strukturen wie Planeten zu bilden. Wie viel in etwa?
Sie sagen, dass die makroskopische dunkle Materie aufgrund der ganzen vorhandenen Beobachtungen insofern eingeschränkt ist, dass sie 10 hoch minus 2, also 0,001,
Einmuller zu viel.
Ja, wurscht, es ist da eh alles wurscht. Also das ist der Anteil quasi, den die makroskopische dunkle Materie an der gesamten dunklen Materie Energiedichte haben kann. Also wirklich nur ein sehr, sehr geringer Anteil.
Alles klar. Aber gut, das ist jetzt einmal, das ist 1%, ne?
So ungefähr, ja. Also größenordnungsmäßig.
Das ist gar nicht so wenig eigentlich, weil wenn man sich denkt, wie viel dunkle Materie da ist. Weil es ist ja auch nur, wenn man die ganze dunkle Materie hernimmt, sind ja auch nur ein paar Prozent davon quasi im Vergleich, ne?
Genau.
Normale Materie. Das heißt, im Endeffekt wäre das dann kein zu vernachlässigender Bestandteil des Universums, der möglicherweise ein bisschen besser sichtbar ist als der Rest der dunklen Materie.
Und Sie merken auch an, dass eben auch die Planeten auch nur ein sehr, sehr kleiner Teil der normalen Materie sind.
Eben.
So was kann sein. Also ich rechne jetzt nicht damit, dass demnächst dunkle Exoplaneten entdeckt werden, aber wie so oft, es ist gut, dass es mal
angeschaut hat. Aber wenn man sich jetzt da noch, wenn es noch Unklarheiten bezüglich potenzieller exotischer Urlaubsorte geht, würde ich sagen, nicht so einen aussuchen. Da fällt man wahrscheinlich durch den Boden durch.
Wahrscheinlich, ja. Also da ist es dann nicht ganz so angenehm.
Fahrt's lieber woanders hin.
Aber wie gesagt, wir wissen zumindest jetzt, dass die Wissenschaft auch das im Blick hat. Ja, also es gibt nichts, wo wir uns nicht damit beschäftigen, auch mit dem, was es nicht gibt,
ja,
mit dem wir uns beschäftigt. Ja, das war die dunklen Exoplaneten. Mal schauen, was wir noch so an Dunkelheit finden im Universum. Aber das war jetzt hier die Urlaubsgeschichte. Und ich glaube, wir haben gesagt, wir machen immer eine Frage, oder?
Haben wir gesagt, wir machen eine Frage?
Hast du beim letzten Mal gesagt, nachdem ich gesagt habe, wir machen keine Frage.
Aber hast du dann nicht gesagt, nein, wir machen gar keine Frage? Und dann habe ich gesagt, okay, dann halt gar keine Frage.
Nein, du hast gesagt, eine machen wir schon. Und du hast deine Frage vorgelesen.
Tatsächlich. Okay.
Deswegen habe ich eine Frage rausgesucht, die uns Ines geschickt hat. Also Ines hat uns in ihre E-Mail sehr viele Fragen geschickt. Aber ich lese jetzt nur eine davon vor. Und zwar eine Frage, die sich mit dem beschäftigt, was wir ganz am Anfang besprochen haben, Gravitationswellen. Ines fragt, und ich habe die Frage deswegen genommen, weil sie sich wirklich sehr schnell beantworten lässt, warum darf sich eine Gravitationswelle nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, während die Gravitation selbst sich nicht ans Limit halten muss? Möchtest du die beantworten?
Wer sagt, dass die Gravitation sich nicht ans Limit halten muss?
Das hat vermutlich Ines irgendwo gelesen, aufgeschnappt oder sich gedacht, aber das ist auch schon die Antwort drauf. Gravitation darf sich auch nur mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Auch Gravitation muss sich an das Limit mit Lichtgeschwindigkeit halten und deswegen können sich Gravitationswellen auch nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnen.
Es geht irgendwie nicht schneller, weil das die Verbindung zwischen Raum und Zeit überhaupt ist, diese Geschwindigkeit.
Ja.
Das ist irgendwie...
Es geht nicht.
Irgendwelche Analogien kommt man auch nicht weiter in dem Fall, aber...
Und sie sagt dann noch eine Frage, die lese ich dir auch noch vor, die darfst du auch noch beantworten. Wenn schwarze Löcher mit Povidl gefüllt sind und sich rundherum Cosmic Latte befindet, ist es dann nicht eigentlich ganz logisch, dass es zumindest ein Paralleluniversum geben muss, in dem die schwarzen Löcher mit Topfen gefüllt sind und es außen rundherum Schwarztee gibt? Du musst antworten.
Ach so, das war eine Frage. Ich habe gedacht, das war ein Kommentar.
Nein, das war eine Frage.
Also ich bin ja kein Fan von Flüssigkeiten, in denen sich Festkörper befinden. Ich weiß, das sehen viele Leute
anders. Grießnockerlsuppe.
Suppe, okay, aber keine Getränke. Also keine Keksbrösel im Kaffee.
Okay.
Nichts, was nicht schnell flüssig wird. Also wenn man einen Eiswürfel im Getränk hat und den quasi mittrinkt, dann wird der ja auch flüssig. Also keine Brösel, kein Zeug, kein... Letztens haben mir Leute erzählt, Polenta, also Maisgrieß, im Kaffee.
Sind ja verrückt.
als Frühstück. Die sind komplett verrückt.
Warum soll man sowas machen?
Nein, ich weiß, das ist, also die Engländer, weißt du, was die Engländer machen? Weißt du, was die machen? Die trinken ihren Tee durch ein Keks. Durch. Die schlürfen den Tee durch das Keks.
Okay.
Ich war horrified, horrified. Ich meine, ja, also dementsprechend bin ich nicht sehr überzeugt von mit Bovidel gefüllten Cosmic Latte, weil Cosmic Latte, nehme ich jetzt mal an, ein Milchkaffee von kosmischem Ausmaß ist. Also ich trinke meinen Kaffee auch am allerliebsten schwarz, ohne nix. Insofern.
Ich bin auch kein Croissant eingetaucht.
Wenn ihr allerdings da Fans dahingehend seid, dann könnt ihr euch vielleicht an dem Gedanken des Paralleluniversums mit Topfen gefülltem Schwarztee erfreuen. Ich nicht.
Okay, gut, dann ist das auch geklärt.
Not my cup of tea.
Dann haben wir das auch geklärt. Ja, das war die Frage für diese Folge. Und damit ist dann diese Sommerfolge auch eigentlich schon wieder zu Ende. Es kommt noch der übliche Sommerfilmtipp von Evi. Und cool. Nach diesem Sommerfilmtipp von Evi ist die Folge zu Ende. Und dann müsst ihr wieder 2 Wochen warten, bis die nächste Folge kommt. Wer weiß, was in der Zwischenzeit schon wieder alles für grandiose Entdeckungen gemacht werden, von denen wir alle überhaupt keine Ahnung haben.
Was wir schon wieder verpassen werden.
Wir werden alles verpassen. Aber früher oder später holt das ganze Informationsmaterial auf. Irgendwann wissen wir auch davon. Und dann geben wir es sehr, sehr gerne mit noch größerer Verspätung an euch weiter.
So ist es. Macht es gut, schönen Urlaub, schönen Sommer, gute Zeit.
Tschüss.
Willkommen bei einer neuen Ausgabe der Summer Science Frames, dem kleinen, aber feinen Filmreiseführer für den Sci-Fi-Sommer. Bei unserem nächsten Ausflug verlassen wir die Erde und machen uns auf zum Mond und zurück. Unser Reiseführer ist diesmal der 12-jährige junge Mike Goldwing, der aus einer Astronautenfamilie stammt. Bereits sein Großvater und auch sein Vater waren bzw. sind Astronauten. Zusammen mit seinen Freunden Amy und Marty müssen wir nun die Welt von dem habgierigen Milliardär Richard Carson retten. Der will nämlich die Ressourcen des Mondes ausbeuten, ne? Wer hätte sich das gedacht, und die Geschichte der Raumfahrt auch noch auslöschen. Er behauptet nämlich tatsächlich, dass die Mondlandung nur fake war und er nun als erster einen Fuß auf den Mond setzen wird. Zum Glück steht uns aber Opa Goldwing bei, der im Astronautenaltenheim lebt. Ja, das heißt tatsächlich so. Und das, obwohl es eigentlich mit der Familie nicht zum Besten steht. Durch eine Verkettung von mehreren unglücklichen Zufällen landen wir nun mit Opa, Mike und Amy in einer alten reaktivierten Saturn-5-Rakete und starten zu einer rasanten Mondmission, um die Pläne des bösen Milliardärs zu durchkreuzen und die Familie Goldwing wieder zu vereinen. Der spanische Animationsfilm von 2015 ist eine kurzweilige Unterhaltung für die ganze Familie. Immerhin erfahren wir, wie es in einem Astronautenaltenheim zugeht, wenn etwa der Nachtwächter 2 pensionierte Astronauten dabei erwischt, wie sie wieder mal heimlich mit ihren Raketen im Garten spielen. Einmal Mond und zurück ist bei allen großen Plattformen wie Amazon, Netflix, Sky Store und auch auf Apple TV erhältlich.